Ja, im hohen Norden sagt man, und da die Zeit knapp ist, schließe ich mich dem an, glaube ich, moin. Ich bin Migrant hier, deswegen entschuldigen Sie meine nicht ganz korrekte Aussprache an dieser Stelle. Okay, wegen der knappen Zeit komme ich sofort zum Inhalt. Ich stelle Ihnen jetzt hier die ersten Ergebnisse aus dem Projekt vor, und zwar zu der Fragestellung demografischer Entwicklung künftig und den daraus resultierenden Folgen für die sozialen Sicherungssysteme. Die Literaturstudie geht gedanklich davon aus, dass die sozialen Sicherungssysteme so bleiben, wie sie sind, beantworten also nicht die Frage, was tatsächlich passieren wird, sondern es beantwortet die Frage, was könnte passieren, wenn wir nichts täten. Also ein doppelter Konjunktiv. Insofern bitte ich, die Ergebnisse nicht zu verstehen im Sinne von, das wird eintreten, sondern das könnte eintreten, wenn wir nichts unternehmen. Die Gliederung ist, glaube ich, sehr überschaubar für diesen kurzen Vortrag. Die stelle ich Ihnen jetzt nicht vor. Ausgewertet habe ich hierfür grundsätzlich aktuelle Literatur, die ab April 2015 erschienen ist. Warum April 2015? Weil da die letzte Vorausberechnung des Statistischen Bundesamts zur Bevölkerung erschienen ist. Und ich wollte sicherstellen, dass zumindest die Gelegenheit bestand, diese neuesten Bevölkerungsvorausberechnungen zu berücksichtigen. Jede Studie ist ein Unikat. Das führt dazu, dass Ergebnisse nicht immer unbedingt miteinander vergleichbar sind, weil sie sich auf andere Größen in ihrer Vorausberechnung beziehen. Ich habe mich jetzt hier für diese Präsentation auf Studien konzentriert, die einigermaßen miteinander vergleichbar sind, kann Ihnen aber hier bei weitem nicht alles präsentieren. Ja, zunächst zur Bevölkerung. Die Bevölkerung ergibt sich einfach rechenlogisch aus drei Größen, aus den Geburten, den Sterbefällen und den Wanderungsbewegungen. Und für diese drei Größen trifft man in Bevölkerungsprojektionen üblicherweise Annahmen, und bevor man Annahmen trifft, guckt man sich natürlich erstmal immer die bisherige Entwicklung an. Und ich kann Ihnen sagen, dass alle diese Vorausberechnungen letztlich in irgendeiner Weise eine Fortschreibung sind von Vergangenheitswerten. Nun gibt es bei all diesen drei Größen gewisse Besonderheiten. Die erste ist die Geburtenrate. Wir haben über ungefähr vier Dekaden eine relativ konstante Geburtenrate von 1,4 gehabt bis zum Jahr 2013. Eine Geburtenrate von 1,4 bedeutet, dass im Durchschnitt jede Frau 1,4 Kinder bekommt. Wenn eine Generation sich vollständig reproduzieren wollte, also in dem Sinne, dass die nächste Generation genauso groß wird wie die bestehende Generation, dann bräuchten wir eine Geburtenrate von 2,1. Das heißt, eine Geburtenrate von 1,4 bedeutet, dass die nachfolgende Generation ungefähr nur zwei Drittel so groß ist wie die Generation, die da Nachkommen hat. Danach hat es in den nächsten Jahren einen deutlichen Aufwuchs gegeben bei der Geburtenrate bis 2016 und in 2017 dann einen kleinen Abschwung. Was man nicht so genau weiß, ist das ein Trend, der sich jetzt verändert hat, oder ist das irgendwie ein einmaliger Ausreißer? Vor der Schwierigkeit stehen ein bisschen die Bevölkerungsprojektionen. Da die Bevölkerungsprojektion vom Statistischen Bundesamt, ich habe es eben erwähnt, im April 2015 gemacht worden ist, da lagen die Daten für 2013 vor, gingen die natürlich von einem Ist von 1,4 aus. Entschuldigung, das war ein bisschen schnell. Und sind ganz mutig dahergegangen und haben gesagt, es könnte auch sein, dass sie nicht 1,4 künftig beträgt, sondern 1,6. Wie man sieht, inzwischen ist es nicht mehr ganz so mutig. Aber das ist so die Bandbreite, in der sich die amtlichen Bevölkerungsprojektionen bewegen. Perspektivisch eine Geburtenrate von 1,4 bis 1,6. Bei der Lebenserwartung geht man so vor, dass man nicht die Lebenserwartung als solches fortschreibt, sondern die Sterbewahrscheinlichkeiten fortschreibt, aus denen sich dann die Lebenserwartung ergibt. Und Ausgangspunkt sind die Sterbefälle oder die Sterbewahrscheinlichkeiten aus der Sterbetafel. Man staune jetzt ein bisschen, 1871 bis 1881, kein Fehler im Jahrhundert, ist so. Und die zweite Ausgangsbasis ist 1970-71 die Sterbetafel. Und je nachdem, von wo aus man fortschreibt, beziehungsweise mit welcher Gewichtung man fortschreibt, kommt man dann zu einer deutlich oder sehr deutlich steigenden Lebenserwartung, nämlich von jetzt 78 Jahren bei neugeborenen Jungen, beziehungsweise Mädchen ungefähr 83 Jahren ab Geburt, um jeweils 5 bis 7 Jahre bis zum Jahr 2060. Ob das so eintritt, sind natürlich viele Fragezeichen. Kriege wollen wir nicht hoffen, die können das extrem verkürzen. Medizinischer Fortschritt, der irgendwie unerwartet eintritt, weil Krebserkrankungen auf einmal geheilt werden können, könnte das natürlich auch verlängern. Das ist einfach nur eine Trendfortschreibung. Ob das so eintritt, ist ungewiss. So, Wanderungssaldo ist sicherlich noch viel ungewisser. Die Wanderungen schwanken sehr stark von Jahr zu Jahr. Also man bildet immer den Saldo aus den Zuwanderungen und den Abwanderungen. Das ist dann, die Differenz ist dann der Wanderungssaldo. Wir hatten in den letzten 10 Jahren einen Wanderungssaldo, also einen Wanderungsgewinn, mehr Zuwanderung als Auswanderung von rund 370.000 im Durchschnitt im Jahr. In den 10 Jahren davor waren es nur 128.000. Das wird offensichtlich nicht getrieben von Entwicklungen in Deutschland, sondern die erratischen Schwankungen, die es da gibt, werden getrieben von Entwicklungen im Rest der Welt, die durch uns nur bedingt beeinflussbar und sehr schwer vorhersehbar sind. Hier ist man dahergegangen und hat gesagt, naja, wie war es in der Vergangenheit, ungefähr so wird es im Durchschnitt auch in der Zukunft sein. Sagt, naja, entweder haben wir langfristigen Wanderungsgewinne von ungefähr 100.000 oder 200.000 jährlich. Was passiert, wenn Klimawandel dazu führt, dass wir größere Fluchtbewegungen haben oder irgendein Krieg oder Bürgerkrieg in unserer Nähe ausbricht, ist hier gewissermaßen nicht berücksichtigt und es werden realistisch auch keine Wanderungssalden sein, die genau in einem Jahr zutreffen, sondern bestenfalls eben auch in einem längeren Zeitraum im Durchschnitt, weil die Erfahrung der letzten Dekaden zeigt, das schwankt sehr deutlich. So, wenn man das alles zusammennimmt, also die Projektion für Geburtenrate, Lebenserwartung, Wanderungssaldo, und die kann man natürlich noch kombinieren, also die optimistischen Varianten jetzt in Bezug auf die Sozialsysteme sind hier grün gekennzeichnet, die eher pessimistischen rot, deswegen ist eine geringe Lebenserwartung hier grün gekennzeichnet, weil das natürlich positiv für die sozialen Sicherungssysteme ist. Selbstverständlich, Herr Garak hat es gesagt, das ist ja ein Glücksfall, dass wir alle älter werden, also in dem Sinne bitte ich das nicht misszuverstehen, selbstverständlich ist das erfreulich, wenn wir alle älter und noch mehr älter werden, nichtsdestotrotz ist es für die sozialen Sicherungssysteme ein Problem. So, als Resultat erhält man, das ist nicht ganz so relevant für die sozialen Sicherungssysteme, die Größe der Bevölkerung. Wir werden voraussichtlich schrumpfen von 83 Millionen letzter Stand auf irgendwas zwischen 68 und 81 Millionen, wobei ich hier sagen muss, die 81 Millionen ist auch eine sehr optimistische Variante. Die einzig Eurostat vertritt, das Statistische Bundesamt, kommt maximal auf 77 Millionen. So, viel interessanter ist aber die Frage der Altersstruktur. Weil tendenziell muss es nicht, oder ist es so, dass diejenigen im Erwerbsalter die sozialen Sicherungssysteme finanzieren und diejenigen im Ruhestandsalter sind diejenigen, die davon versorgt werden müssen. Wir haben, und das misst man üblicherweise durch den sogenannten Altenquotient, den kann man in verschiedenen Altersabgrenzungen machen. Ich habe das jetzt hier mal gemacht, ab 65 Jahre als Ruhestandsalter, die 20- bis 64-Jährigen als Erwerbsalter aufgefasst. Wir haben im Augenblick dann eine Relation von gut 35, das heißt also 35 Personen im Ruhestandsalter ab 65 Jahren kommen auf 100 Personen im Erwerbsalter 20 bis 64 Jahre. Das wird sich voraussichtlich nach den Bevölkerungsvorausberechnungen bis Ende 2060 verdoppeln oder nahezu verdoppeln, von eben 35 auf 59 bis fast 70. Das ist die markante Zahl, die für die sozialen Sicherungssysteme relevant ist, weil das sagt näherungsweise, wie viele Erwerbspersonen oder wie viele Personen im Erwerbsalter müssen eben wie viele Personen im Ruhestandsalter finanzieren. Selbstverständlich kann man an der Stelle, und das ist ja auch schon passiert, viel versuchen zu drehen, dass man versucht, das Ruhestandsalter nach oben zu verschieben, damit es eben nicht in dem Ausmaß durchschlägt, wie diese Abbildung hier nahelegt. So, jetzt komme ich zu den sozialen Sicherungssystemen. Da gibt es jetzt verschiedene Maße und ein sehr, oder vielleicht sollte ich noch vorwegschicken, viele der Studien, die sich mit den Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme befassen, befassen sich mit der Frage der Finanzierbarkeit. Selbstverständlich gibt es noch eine Reihe von anderen Fragen. Eine ganz relevante Frage in diesem Zusammenhang ist sicherlich die Frage der Verteilung. Also wie wird beispielsweise die Streuung künftiger Renten sein? Wie viele Kleinrenten gibt es, wie viele Großrenten, wie viel dazwischen? Dazu gibt es relativ wenig und das spiegelt sich jetzt natürlich hier auch in den Ergebnissen wieder. So, und was die Finanzierung anbelangt, ist ein sehr zusammengefasstes Maß, was man verwenden kann, ist, wenn wir alle Regeln des Sozialstaats so lassen würden, wie sie jetzt sind, und die Demografie sich entwickelt, wie ungefähr skizziert, was würde dann an zusätzlichen Staatsschulden entstehen? Und das kann man eben für die einzelnen Zweige der sozialen Sicherung vorausberechnen. Für die gesetzliche Rentenversicherung, und zwar bereits unter Berücksichtigung des regelgebunden steigenden Bundeszuschusses, wäre es das anderthalbfache des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, wir alle zusammen müssen anderthalb Jahre lang weiter arbeiten gehen, auf jeglichen Konsum verzichten, auf jegliche Erneuerung von Straßen und so weiter und bräuchten das dann, also bis in die Unendlichkeit fortgeschrieben, als Finanzierungsmasse für die gesetzliche Rentenversicherung. Zum Vergleich, der Schuldenstand des Staates ist, das war hier der letzte Stand, ist glaube ich jetzt nicht der ganz allerletzte Stand, bei ungefähr 68%. Das ist also das Doppelte ungefähr von der Staatsschuld, die wir im Augenblick haben. Für die Krankenversicherung wäre es das Bruttoinlandsprodukt von ungefähr 10 Monaten, also fast eines ganzen Jahres. Für die Pflegeversicherung 40%, das heißt also ungefähr von 4-5 Monaten. Die sonstigen Sozialversicherungen sind wenig relevant in diesem Kontext, die haben sogar eher einen perspektivisch einen Überschuss, das ist die Arbeitslosenversicherung, die Unfallversicherung und die Alterssicherung der Landwirte. Wenn man das addiert, kommt man auf 270% des Bruttoinlandsprodukts. Es gibt aber auch noch eine gute Nachricht, das sind nämlich die Gebietskörperschaften, die tragen zur Entlastung bei oder die werden künftig entlastet. Das liegt im Wesentlichen an der niedrigen Geburtenrate, weil jede künftige Generation ist kleiner als die vorhergehende. Das führt dazu, dass Kinderbetreuung, Familienleistungsausgleich, Schule, Bildung und so weiter weniger finanzielle Mittel benötigt. Insofern entstehen bei den Gebietskörperschaften Einsparungen. Das ist unser System, was ja auch in sich irgendwie logisch ist. Diejenigen, die älter sind, hatten Zeit, sich über Sozialversicherungen abzusichern. Und da hat man solche Systeme eingeführt. Kinder können nicht vorher eine Sozialversicherung eingezahlt haben, bevor sie Bildung oder einen Kita-Platz in Anspruch nehmen. Insofern ist das eben über Steuermittel finanziert. So, wenn man das jetzt wiederum zusammennimmt, also Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen, kommt man auf ungefähr 140% des Bruttoinlandsprodukts. Ich habe es eben schon erwähnt, die tatsächlich explizite Staatsschuld ist bei 68% des Bruttoinlandsprodukts, sodass man ungefähr beim Doppelten des jährlichen Bruttoinlandsprodukts landet als implizite und explizite Schuld. Das heißt, wir müssten in irgendeiner Weise versuchen, 2 Jahre Bruttoinlandsprodukt gewissermaßen einzusparen oder zusätzlich zu generieren, um unsere sozialen Sicherungssysteme ohne Regeländerung aufrechtzuerhalten. Diese Zahl ist relativ sensibel gegenüber Annahmen zum Zins, weswegen man das auch umrechnet in eine andere Größe, die da weniger sensibel ist. Man kann sagen, das entspricht einer Kürzung aller staatlichen Ausgaben, also einschließlich Sozialversicherung, mit dem Rasenmäher um 8% oder gut 8%, beziehungsweise andersrum einer Erhöhung aller Einnahmen um 9%. Das sind so die Größenordnung, wenn wir nichts täten. Und man sieht hier eben auch dran, das sind dann eben auch die drei Zweige, mit der sich die Literaturanalyse genauer beschäftigt, Renten, Kranken- und Pflegeversicherung, das sind die Treiber, mit denen man sich genauer befassen muss in dem Kontext. Jetzt gibt es eine Reihe von anderen Größen, anhand derer man so ausdrücken kann, wie groß sind die Probleme, die auf uns zukommen. Das eben waren ja sehr zusammengefasste Maße, die gesamte Zukunft auf eine Zahl verdichten. Ist natürlich auch interessant, in welchen Zeitabschnitten erfolgt das. Die geburtenstarken Jahrgänge von Mitte der 50er Jahre bis Ende der 60er Jahre, die gehen von ungefähr jetzt bis Mitte der 30er Jahre in Rente. Das heißt, das ist ein Zeitraum, wo die Alterung extrem zunimmt und das sind eben auch ist der Zeitraum, wo die Probleme extrem zunehmen werden, was aber nicht heißt, dass es danach besser wird, sondern danach ist der Anstieg der Probleme weniger stark, um das freundlich auszudrücken. Aber die Probleme werden auch danach noch größer. Also hier sind die Zahlen für 2040 aufgemalt, so als gewissermaßen der Abschluss des Übergangs der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand und 2060, das ist so das Endjahr der meisten Projektionen. Es gibt auch noch einige, die gehen bis 2080, auch das wird dann nicht besser, sondern eher schlechter. Eine Größe, an derer man das abbilden kann, sind die Ausgaben, also staatliche Ausgaben, immer einschließlich Sozialversicherung, in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, die demografieabhängig sind. Das sind vor allen Dingen eben Sozialleistungen. Da ist man beim IST in der Größenordnung, je nachdem, was man da genau einbezieht, von 27% des BIP. Und das wird, das ist eine relativ große Spannbreite, je nach Projektion um 3-9% des BIP bis 2060 zunehmen. Eine Größe, die auch immer wieder betrachtet wird, ist eine der wenigen Größen, die auch so ein bisschen was über das Leistungsniveau aussagt, aber auch nur so ein bisschen was, ist das sogenannte Rentenniveau, was auch immer in der Öffentlichkeit verwendet wird, was wir im Augenblick bei 48% haben. Was, Sie sehen die Zahlen, ich muss es jetzt hier nicht alles referieren, aber was deutlich sinken wird, wobei man dazu sagen muss als Einschränkung, das Rentenniveau ist ein Rechenkonstrukt, das sagt nicht so viel darüber aus, wie viel Rente eine einzelne Person tatsächlich bekommt. Das ist eher so ein Maß für die Generosität des Rentensystems. Wenn etwa die Lebensarbeitszeit zunimmt, erwirbt man mehr Rentenansprüche und erwirbt auch höhere Renten. Insofern ist ein sinkendes Rentenniveau nicht gleichbedeutend mit sinkenden Renten. Da kommt es eben auf die Verteilung an und da gibt es leider relativ wenig in der Literatur zu, die dazu Aussagen hat. Es gibt so eine Studie, die Anwartschaften betrachtet, die jetzt Erwerbstätige in der zweiten Hälfte oder Personen in der zweiten Hälfte des Erwerbsalters haben, aber da ist auch wieder ein bisschen die Schwierigkeit, dass jemand, der 45 ist, natürlich noch 20 Jahre länger Zeit hat, Anwartschaften aufzubauen, als jemand, der 65 ist. Insofern sind die Zahlen leider auch nicht so wirklich gut in diesem Sinne interpretierbar. Bei den Beitragssätzen, nicht ganz überraschend, Renten, Kranken- und Pflegeversicherung, nach dem, was ich eben vorgestellt habe, die gehen alle deutlich nach oben. Bei der Pflegeversicherung dauert es am längsten. Das liegt daran, dass bei der Pflegeversicherung vor allen Dingen Hochbetagte Leistungen bekommen und das dauert eben noch ein bisschen länger, ehe die Alterung da voll durchschlägt, sodass man nach diesen Projektionen, also für die drei Versicherungszweige von derzeit 37% Gutbeitragssatz auf 2040 44-48% kommt und 2060-47% auf 54%. Das ist nicht zu verstehen als Projektion, so wird es werden, sondern das ist zu verstehen als, so könnte es werden, wenn wir nichts tun. Das soll ja den Handlungsbedarf aufzeigen und es ist eben nicht die Lösung an der Stelle. Ja, vielleicht noch, damit Sie einen Eindruck davon kriegen, also was gibt es gewissermaßen für Stellschrauben oder wo könnte was passieren? Jetzt könnte man dahergehen und sagen, naja, wir können ja versuchen, die Geburtenrate irgendwie hochzukriegen. Das ist an sich schon kein ganz einfaches Unterfangen, aber könnte man ja versuchen. Das führt kurz- und mittelfristig meine ich ja einige Dekaden, also bis 2060 ungefähr, danach wird es dann besser, führt zu zusätzlichen Ausgaben für Familie, Bildung, tendenziell geringere Erwerbsbeteiligung der Eltern, auch nachteilig für die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. Sehr langfristig gibt es fiskalische Entlastung. Also wie gesagt, vier Dekaden, wenn wir jetzt 2020 oder 2019 die Geburtenrate drastisch nach oben schrauben würden, hätten wir 2060 dann so ungefähr ernsthafte Entlastung. Das liegt daran, dass die ersten 20 Jahre sind die Kinder nicht in einem Alter, in dem sie produktiv zum Bruttoinlandsprodukt für die Sozialversicherung beitragen. Das dauert erstmal 20 Jahre, bis der Erste anfängt. Wenn der Erste anfängt, sind aber ja trotzdem noch 20 Jahrgänge klein, die Kosten, und insofern, das muss ich erst aufbauen. Also die Versäumnisse, was die Geburtenrate anbelangt, die liegen in den letzten vier Dekaden, und das können wir nicht mal eben aufholen, indem wir jetzt ein Jahrzehnt mal die Geburtenrate nach oben schrauben. Das funktioniert nicht. Höhere Lebenserwartung ist ganz klar ein großer Kostentreiber, offensichtlich keine Handlungsvariable ist, obwohl niemand ernsthaft auf die Idee kommt, die Lebenserwartung künstlich zu senken. Das ist erfreulich, dass wir älter werden. Das müssen wir managen und das betrifft die drei Bereiche, das ist, glaube ich, auch klar, Rente, Gesundheit und Pflege. Höhere Wanderungsgewinne vergrößern die Bevölkerung, was nicht so entscheidend ist, aber verjüngen sie auch, weil die Zuwanderer sind typischerweise im jungen Erwachsenenalter. Das heißt, die sind im Alter von 18 bis 30, 35, also gutes Erwerbsalter. Fiskalische Auswirkungen hängen aber vor allen Dingen davon ab, wie gut die qualifiziert sind und wie schnell sie in den Arbeitsmarkt integriert werden. Es gibt eine Studie, die das mal in verschiedenen Varianten durchgerechnet hat, die kommt zu dem Ergebnis, wenn mindestens 20% der Zuwanderer so sind wie Deutsche, im Sinne von zahlen so viel wie Deutsche und bekommen so viel wie Deutsche vom Staat und 80% so sind wie die Ausländer, die bereits hier leben, ab dem Punkt fängt es sich an gewissermaßen zu lohnen. Lebensarbeitszeit, daran kann man sich vorstellen, weiter zu schrauben. Wir haben ja sowieso beschlossen, und das ist in den Projektionen auch berücksichtigt, eine Anhebung der Regelaltersgrenze bis 2031 auf 67 Jahre. Man könnte sich vorstellen, das immer weiter nach oben zu verschieben. Wie weit das real geht im Sinne von, dass die Menschen dann auch noch physisch in der Lage sind oder auch geistig in der Lage sind, noch zu arbeiten, weiß ich nicht. Aber rein technisch betrachtet würde das einen nennenswerten Beitrag leisten können. Allerdings nur dann, wenn das sukzessive erfolgt. Weil irgendwann, wenn Sie damit aufhören, und realistischerweise müssen Sie irgendwann aufhören, entstehen ja zusätzliche Rentenansprüche durch die zusätzlichen Beitragszeiten. Sie haben aber keine zusätzlichen Einnahmen mehr, weil wieder immer noch irgendjemand einen Monat länger arbeitet. Also insofern ist das auch nur eine, also zwar eine langfristige, aber eben eine Übergangslösung. Entgegen vielleicht naheliegender Erwartung, positive wirtschaftliche Entwicklung, mehr Wirtschaftswachstum bringt relativ wenig. Woran liegt das? Weil unsere Sozialsysteme eben auch an dem Wirtschaftswachstum hängen, die Ausgaben hängen da dran, da vergrößern wir gleichzeitig Einnahmen und Ausgaben, das heißt, die absoluten Zahlen vergrößern sich, Einnahmen, Ausgaben, die Quoten wie Beitragssätze, Ausgabenquoten und so bleiben relativ konstant. Was bringt, ist Arbeitsmarktentwicklung, also möglichst alle, die irgendwie arbeiten können, auch tatsächlich arbeiten. Dafür tut man ja auch viel. Ganz entscheidend ist, und das ist, sagen wir mal, bedingt beeinflussbar wahrscheinlich, die Frage Gesundheit im Alter. Das ist in der Literatur sehr umstritten. Führt die längere Lebenserwartung dazu, dass wir mehr Jahre in Gesundheit verbringen, oder führt die dazu, dass wir mehr Jahre in Krankheit verbringen? Das ist extrem kostenrelevant, sowohl für Gesundheit als auch Pflege. Also das könnte eine denkbare Handlungsvariable sein, aber das ist natürlich auch nur begrenzt beeinflussbar, inwieweit die Menschen im Alter eben krank oder gesund sind. So, ich komme zum Fazit und habe damit meine Zeit fast eingehalten. Ich habe es eben schon angedeutet, die geringe Geburtenrate der letzten Dekaden, das war unser Sündenfall, was die Demografie anbelangt, und die steigende Lebenserwartung in den nächsten Dekaden kann durch steigende Geburtenrate und Wanderungsgewinne in realistischen Größenordnungen nicht kompensiert werden. Das kann ein kleiner Baustein sein, aber das reicht bei weitem nicht zur Kompensation der Alterung unserer Bevölkerung. Der demografische Wandel führt trotz sinkendem Rentenniveau, was ja im System bereits angelegt ist und auch in den Projektionen berücksichtigt ist, zu erheblichen fiskalischen Belastungen, die irgendwie gemeistert werden müssen. Und die Frage ist ja im Prinzip auch schon aufgemacht, aber ich sage es hier nochmal explizit, die Verteilungsfragen müssen neu gestellt werden und werden auch neu gestellt. Also wenn wir sie jetzt hier in unserer Altersgruppe, die ich hier so vor mir sehe, nicht stellen, wird es die nachfolgende Generation tun, weil die wird das nicht bezahlen wollen und auch beantwortet werden. Also wir brauchen kluge Lösungen, und ich glaube, es wird nicht in dem Sinne eine Lösung geben, dass die einen zahlen und die anderen bekommen, sondern es wird darauf hinauslaufen, auf irgendeine Sorte von Lösung, wo alle ein bisschen federn lassen müssen. Und natürlich muss man im Blick behalten, arm und reich, das wird eine relevante Frage dabei sein der Verteilung, und natürlich auch zwischen den Generationen, welche Generation zahlt, welche Generation bekommt. Und ich würde noch zu dem, was als letztes Wort Herr Dr. Garg am Anfang ausgeführt hat, dass eine grundlegende Reform eine breite Zustimmung braucht, einen breiten Konsens, dem würde ich mich anschließen, aber zusätzlich würde ich als Anforderung formulieren, das muss eine Reform sein, die auch diese demografischen Herausforderungen nicht von einer oder zwei, sondern von vier oder fünf Dekaden in den Blick nimmt und auch löst. Weil wir machen keine große Reform unseres Sozialsystems, um im Jahr 2035 die nächste große Reform zu machen. Also insofern muss Politik und müssen wir alle weit, weit über eine Legislaturperiode hinaus denken. Dankeschön.